Glamour, Liebe, Rosenkriege.
Naja, und was uns im Leben der Promis sonst noch interessiert?
Bunte Menschen, der Promi-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bunte Menschen. Ich bin Barbara Fischer.
Und ich bin Lilly Burger. Wir beide sind die Redakteurinnen bei Bunte. Wir sprechen heute über den gefallenen Starkoch Alfons Schubeck. Der einst gefeierte Gastronom saß bereits knapp ein Jahr im Gefängnis wegen Steuerhinterziehung. Nun hat das Gericht in einem neuen Prozess entschieden, dass noch eine weitere Haftstrafe hinzukommt. Meine liebe Kollegin Antonia Barbarino war beim Prozess vor Ort. Mit ihr werde ich heute darüber sprechen, wie es soweit kommen konnte, wie sie Alfons Schubeck erlebt hat und weshalb er derzeit trotzdem nicht im Gefängnis sitzt.
Bevor wir uns aber dem gefallenen Starkoch zuwenden, schauen wir wie immer, was bei unseren geliebten Promis sonst noch so los war. Werbung. Bunte Spotlight.
Ja, diese Woche starten wir mit Liebesnews, die so klingen, als hätte das Universum selbst Amor gespielt. Es soll nämlich wieder einen Mann an der Seite von Hollywood-Liebling Jennifer Aniston geben. Der Glückliche heißt Jim Curtis, 49 Jahre alt, Hypnose-Coach, Social-Media-Guru und Selbsthilfeautor. Er selbst nennt sich Wellness-Pionier, unter anderem, weil er Online-Tipps gibt, wie man sich von alten Mustern befreit und sein Leben manifestiert. Und jetzt kommt's, man kann auch davon ausgehen, dass er sich Jen manifestiert hat, weil er auf Instagram nämlich geschrieben hat, was für dich bestimmt ist, wird dich finden.
Na, das klingt auf jeden Fall so, als könnten er und Jennifer Aniston dieselbe Wellenlänge haben. Sie ist ja auch ein riesiger Achtsamkeits- und Yoga-Fan. Und wenn ich es ja jemandem wünschen würde, nochmal die ganz große Liebe zu finden, dann ist es Jennifer Aniston. Man kann zwar auch einfach glücklich mit seinen Freundschaften sein und ich glaube, das war sie auch lange Zeit, aber nachdem sie mit Brad Pitt, Vince Vaughn, John Mayer und Justin Theroux echt einiges durch hat, wäre es doch mal ganz schön zu sehen, dass es auch anders geht. Kommen wir aber noch zu einem anderen Paar, das schon einige Schritte weiter ist. Und das ist auch wirklich eine sehr schöne Überraschung. Die Schauspielerin Anna-Maria Mühe und Lukas Gregorowitsch haben sich verlobt. Die beiden sind ja jetzt seit 1,5 Jahren offiziell ein Paar. Und nun wollen sie in den nächsten Wochen heiraten. Viele fragen sich natürlich, wo? Und aktuell sieht es so aus, als ob die beiden in einem kleinen Dorf in der Toskana feiern wollen. In wenigen Tagen feiert Anna-Maria Mühe ja auch ihren 40. Geburtstag. Es könnte also gut sein, dass das zeitgleich mit der Hochzeit stattfindet. Aber leider hat uns das die Schauspielerin bislang noch nicht bestätigt.
Ja, danke für diesen Schlagabtausch an Infos schon mal, Babsi. Und damit komme ich nämlich als Meisterin der Übergänge noch zu einem weiteren heißen Thema. Nämlich Wimbledon. Der Südtiroler Jannik Sinner und die Polin Iga Swiatek haben beim ältesten und prestigeträchtigsten Tennisturnier der Welt vergangenes Wochenende gewonnen. Aber wenn wir mal ehrlich sind, so sehr interessiert uns ja gar nicht die sportliche Leistung, sondern was auf den Zuschauerrängen passiert. Und da sorgte vor allem die Hitze für Gesprächsstoff, unter anderem weil Prinzessin Kate bei ihrem Wimbledon-Besuch mit der Familie eine wichtige Regel brach. Frauen in der Royal Box dürfen nämlich eigentlich gar keine Hüte tragen, damit sie anderen nicht die Sicht verdecken. Allerdings knallte die Sonne so sehr, dass ihr niemand den Strohhut von LK Bennett hätte abnehmen wollen.
Wir haben ja auch viele Bilder von ihr ohne Hut in der Box gesehen. Insofern hat sie ihn dann wahrscheinlich auch freiwillig abgenommen. Schließlich gab es ja in der Royal Box auch auf einige A-Lister Rücksicht zu nehmen. Zum Beispiel hatten wir Anna Wintour, Nicole Kidman oder Keira Knightley. Ich sag mal so, eines Tages nur mal in diesem Stadion dabei zu sein, würde mir schon reichen.
Irgendwann, da wird der Tag schon kommen, liebe Babsi, da drücke ich dir ganz fest die Daumen. Ja, wir wollen heute über den ehemaligen Erfolgskoch Alfons Schubeck sprechen. Ich bin mir sicher, jeder von uns hatte mindestens eine seiner Gewürzmischungen im Küchenregal stehen. Aber von dieser Omnipräsenz ist nicht mehr viel übrig geblieben. Er ist zu einer jahrelangen Gefängnisstrafe verurteilt. Aber warum ist sein Imperium zerbröckelt? Wieso genau muss er nun wohl so lange ins Gefängnis und wie geht es ihm heute? Darüber spreche ich mit meiner lieben Kollegin Antonia Barbarino. Daher erstmal herzlich willkommen, liebe Antonia. Wie schön, dass du da bist.
Hallo Lilly, ich freue mich.
Ja, liebe Antonia, der Anlass, aus dem wir heute über Alfons Schubeck sprechen, ist, dass er vergangenen Montag erneut verurteilt wurde. Warum erneut und was jetzt vor Gericht passiert ist, darauf wollen wir auch gleich kommen. Zuerst aber einmal, was ist eigentlich die Erfolgsgeschichte von Alfons Schubeck? Kannst du uns nochmal vor Augen führen, was er erreicht hat, sodass er überhaupt so tief fallen konnte.
Ja, also was an der Lebensgeschichte von Alfons Schubeck wirklich sehr außergewöhnlich ist, ist, dass er sich aus sehr bescheidenen Verhältnissen wirklich mit viel Fleiß und Arbeit ganz nach oben gearbeitet hat. Also wir können ja mal so einen kleinen Umriss um seinen Lebenslauf machen. Er wuchs im bayerischen Chiemgau auf und hat dann in jungen Jahren, also als Teenager, eine Band gegründet, durch die es dann zu einer Begegnung mit dem Gastwirt Sebastian Schubeck kam. Der war selbst kinderlos und adoptierte dann den Alfons und überzeugte ihn davon, dass er eben eine Lehre als Koch anfängt. Also Alfons Schubeck hieß eigentlich gar nicht Alfons Schubeck, als er auf die Welt kam. Dieser Moment veränderte halt sein ganzes Leben, beziehungsweise lenkte es in eine bestimmte Bahn. Also er übernahm dann das bekannte Kurhaus Stüberl in Waging am See, das damals schon auch als Promi-Hotspot galt, und bekam später dafür auch einen Michelin-Stern. Und ja, man muss sagen, Alfons Schubeck war sich nie zu schade, irgendwie hart zu arbeiten. Also er reiste auch mit dem Zug nach Paris, ohne dass er wirklich Französisch konnte, und klopfte dort an etliche Restauranttüren, um zu lernen, um da Netzwerke sich zu schaffen. Und man muss sagen, er hat damals schon durch seinen Charme und seine Authentizität viele von sich überzeugen können.
Das klingt auch wirklich nach harter Arbeit, die er da investiert hat. Auch nach Druck. Ich meine, wenn du einen Michelin-Stern hast, dann ist es natürlich auch eine Aufgabe, den zu behalten. Und ich glaube, das ist ihm sehr lange gelungen, bis 2017. Aber diese harte Arbeit, das hat ihn auch nie so wirklich abgeschreckt, sondern im Gegenteil, er hat sich immer mehr aufgebaut, oder?
Ja, also ich sag mal so, das Objekt seiner Begierde war dann natürlich irgendwann München. Wie könnte das auch anders sein? Und da hatte sich wirklich ein Imperium aufgebaut. Also von diesem Wort Imperium haben auch im Prozess immer wieder die Beteiligten gesprochen. Er war aus dem Münchner High Society-Leben überhaupt nicht wegzudenken. Also man wusste, da wo Alfons Schubeck ist, sind auch die Promis. Also jeder wollte sich auch mit ihm so umgeben, weil er eben so eine schillernde Person war. Und ja, man kann sagen, dass er sich irgendwann zum Herrscher des Platze entwickelt hat, also der berühmte Platz vor dem Hofbräuhaus in der Münchner Innenstadt. Dort hat er dann auch jetzt zwei Restaurants eröffnet, das berühmte Orlando und die Südtiroler Stuben. Genau, außerdem hat er noch viele Firmen und Unternehmen gegründet, also zum Beispiel ein Partyservice, eine Eisdiele, eine Kochschule und natürlich den berühmten Gewürzhandel.
Hattest du ein Gewürz?
Ja, natürlich, beziehungsweise meine Oma hatte das berühmte Chili-Salz. Das war ja mal eine Zeit lang sehr,
nicht wegzudenken aus der deutschen Küche.
Genau. Und ja, darüber hinaus war er irgendwann selber ein Promi und stand in der Öffentlichkeit. Also er war fast täglich irgendwie in irgendwelchen Fernsehshows, Kochshows. Er hatte ein Theaterzelt, ein Varieté-Zelt und hat auch natürlich den FC Bayern bekocht. Wie könnte es anders sein? Ja, und da kommen wir dann noch dazu, aber genau seine unzähligen Firmen und was er alles geschaffen hat, ist ihm dann halt irgendwann leider zu Kopf gestiegen.
Ja, ich finde das auch ganz interessant. Man hat auf jeden Fall Alfons Schubeck selbst auch irgendwann als Promi wahrgenommen, weil er sich einfach von so viel Prominenz umgeben hat und weil man auch wirklich gemerkt hat, er hat es erstens genossen, im Rampenlicht zu stehen, und weil ihm das auch gelegen hat. Du hast ja auch von seinem Charme, seiner Authentizität gesprochen, die ihn in Paris sehr weit gebracht hat. Und das hat ihm natürlich auch sehr viel Reichweite geschenkt. Aber du hast auch schon angesprochen, das ist ihm über den Kopf gewachsen. Und er wurde 2021 angeklagt. Was war da passiert?
Genau, also im November 2021 hat die Münchner Staatsanwaltschaft Anklage wegen Steuerhinterziehung gegen ihn erhoben. Genauer gesagt ging es da um 2,3 Millionen Euro, also schon eine erhebliche Summe, die sich da im Laufe der Jahre in seinen Restaurants ja angesammelt hat. Und damals gab es eben schon einen langen Prozess, und 2022 im Oktober wurde er dann wegen Steuerhinterziehung eben zu 3 Jahren und 2 Monaten Haft verurteilt.
Er hat ja davor auch schon immer gesagt, bevor es zu diesem Urteil kam, ihm ist bewusst, dass diese Gefängnisstrafe wahr werden kann und dass es da sich um seine größte Angst handelt. Hat man denn jetzt schon Einblicke, oder hat er sich jetzt während seines Gefängnisaufenthalts geäußert, wie es ihm dort ergangen ist?
Also er war ja zuerst in der JVA Landsberg am Lech und wurde dann in seinen Außenposten sozusagen von der JVA in die JVA Rothenfels bei Andex verlegt. Also das ist auch in der Nähe von München. Und man wusste nicht viel von seiner Haft, beziehungsweise wie es ihm da erging. Man wusste, dass er dann eben ab Februar 2024 einen offenen Vollzug hatte. Das heißt, ihm wurden einige Privilegien zugestanden, wie 2 Tage im Monat Freigang. Und er hatte auch dann eine Arbeitserlaubnis quasi im Gefängnis.
Was hat er gearbeitet? Weiß man das?
Es stellte sich dann jetzt heraus im zweiten Prozess sozusagen, dass er im Gefängnis an einem weiteren Kochbuch gearbeitet hat. Mhm. Und ein zweites ist sogar noch in Arbeit, womit er quasi seine Schulden wieder gut machen will. Genau, aber man weiß eben, dass ihm dort schon Vertrauenspersonen besucht haben im Gefängnis, also zum Beispiel Uli Hoeneß, der Ehrenpräsident des FC Bayern, aber auch Monika Gruber, die Kabarettistin, und Ex-Bayern-Spieler Franck Ribéry, Fußballtrainer Thomas Tuchel. Also man sieht, dass er selbst, sag ich mal, nach dem Höhepunkt seiner Karriere immer noch ja gut vernetzt war und eben auch auf seine Freunde, wenn man das so sagen kann, zählen konnte in diesen Stunden.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass vor allem Uli Hoeneß ein wichtiger Besucher war, weil mit dem konnte er sich ja auch ein bisschen austauschen. Die teilen ja dieselbe Erfahrung, weil ich glaube, Uli Hoeneß war auch genau in Landsberg inhaftiert gewesen.
Genau. Der konnte ihn wahrscheinlich am besten verstehen.
Diese Annehmlichkeiten wurden, also wie der Freigang sozusagen, wurden ihm dann aber auch bald gestrichen, denn es kam zu einer neuen Anklage, die eben bis jetzt vor Gericht verhandelt wurde, wo du auch dabei warst. Worum ging es da?
Genau, eben noch während seiner Haft erhob die Staatsanwaltschaft im Juni 2024 erneut schwere Vorwürfe gegen ihn. Deswegen wurden eben dann auch diese Privilegien, wie du gerade gesagt hast, gestrichen. Und im Oktober letzten Jahres wurde dann auch eine Anklage erhoben. Und dieses Mal geht es eben um 16 Fälle des Subventionsbetrugs, 9 Fälle der Insolvenzverschleppung, 4 Fälle des Betrugs und dann noch so kleinere Sachen wie Verletzung der Buchführungspflicht, also in Anführungszeichen kleineren Sachen. Genau, also das heißt jetzt konkret runtergebrochen, er hat quasi schon sehr, sehr lange gewusst, dass seine Unternehmen insolvent sind. Dann kam die Corona-Pandemie, da hat er noch diese Corona-Subvention eingeheimst sozusagen für seine Unternehmen, obwohl die eigentlich schon gar nicht mehr berechtigt dafür gewesen wären, weil die ja schon quasi vor der Krise bankrott waren. Ja, es wurde dann auch so vor Gericht geschildert, dass er eben die Corona-Hilfen, die das Gericht als besonders schwerwiegend gesehen hat in diesen ganzen Vorwürfen, dass er eben die Beträge, sobald die auf sein Konto gingen, sofort an die Unternehmen weiter überwiesen hat, wo gerade wirklich Not am Mann war, die aber gar nicht berechtigt dafür gewesen wären. Also man sieht, er hatte da wirklich ja jahrelang irgendwie ein Konstrukt, das er aufrechterhalten musste und auch den Schein, den er unbedingt wahren musste. Er hat auch gesagt vor Gericht, er konnte sich das nicht eingestehen, sein Scheitern, weil er eben auch so jahrelang in der Öffentlichkeit stand.
Und man kann ihm ja vielleicht auch zugutehalten, er hat halt wirklich auch versucht, seinen Betrieb am Laufen zu halten und jetzt nicht sich neue Autos gekauft oder so, oder?
Genau, das kam ihm auch in der Urteilsbegründung bzw. im Urteil dann zugute, dass der Richter Uwe Habereder gesagt hat, er hat sich nicht in erster Linie persönlich bereichert. Natürlich hatte er im Endeffekt davon profitiert, aber wie du sagst, er wollte halt seinen Betrieb am Laufen halten. Was ich auch noch eine ganz nette kleine Story fand, die da im Gericht aufkam, er soll sich da wöchentlich eben mit einer Art Steuerberater von ihm getroffen haben. Ich sag jetzt mal Steuerberater in Anführungszeichen, weil man fragt sich natürlich, was für eine Art Steuerberater soll das sein? Denn die haben dann wöchentlich beraten, in welche Firmen sie jetzt sofort Geld überweisen müssen, um eben diese Löcher zu stopfen. Also die haben sich wirklich kreuz und quer Geld überwiesen, um das irgendwie am Laufen zu halten.
Irgendwie kommt da auch die Erinnerung an Benko hoch. Ich weiß nicht warum. Aber was ich mich jetzt auch noch frage, gibt es einen Grund dafür, warum das so verzögert jetzt rauskam? Also warum dieser zweite Prozess jetzt so viel später erst stattgefunden hat?
Also man weiß jetzt, dass er eben seit 2017 gar keine Bilanzen mehr erstellt hat für einige seiner Unternehmen, obwohl er dazu ja verpflichtet gewesen wäre. Und das hat der Richter auch gesagt, dass es wirklich eine außergewöhnlich lange Zeit ist, diese Insolvenzverschleppung, so nennt man das halt. Ich meine, das ging ja dann über jetzt fast 6 Jahre, 7 Jahre. Und man muss auch sagen, während Corona fiel das Ganze einfach auch nicht so auf. Also das kam auch in der Urteilsbegründung, dass eben der Grund, warum er eben auch die Hilfen so leicht bekommen hat, war, weil es halt eine Notlage war und der Staat halt diese Anträge für die Corona-Hilfen, das war alles noch nicht so gut durchdacht und deswegen hat er die halt auch sehr leicht bekommen. Und man muss natürlich auch dazu sagen, das dauert natürlich alles, das ist ein so komplexer Fall. Die Anklage hatte über 90 Seiten. Das hat allein über 2 Stunden gedauert, die vorzulesen. Man kann sich dann denken, wie lange da die Ermittlungen gedauert haben. Es gibt ja unzählige Konten. Also
auf jeden Fall. Umso bewundernswerter, dass du da auch durchgestiegen bist vor Gericht. Und dieser Prozess verhandelte ja jetzt, ob noch eine weitere Gefängnisstrafe auf ihn zukommt. Allerdings war er ja schon seit diesem Jahr gar nicht mehr imstande, seine Haftstrafe von 2022 abzusitzen, oder?
Genau, die Vollstreckung seiner Haftstrafe wurde eben wegen seiner unheilbaren Krebserkrankung ausgesetzt. Es war so, dass die Staatsanwaltschaft München sogar den Antrag gestellt hat und nicht etwa seine Verteidigung. Also das zeigt schon, dass es ihm da wirklich nicht gut gehen muss. Und eben seit Anfang Mai diesen Jahres ist die Haftstrafe ausgesetzt. Das heißt, er muss quasi nicht im Vollzug sitzen. Und das gilt auch noch bis Mitte September.
Konnte er dann überhaupt an dem Gerichtsprozess teilnehmen?
Ja, also er war in den vier Prozesstagen tatsächlich vor Ort. Das hat ihm auch der Richter in dem Urteil sehr hoch angerechnet und honoriert, dass er da dort war. Und man hat ihm schon angemerkt, dass es ein Kraftakt war.
Also man sieht ihm auch diese Krankheit sehr an, merkt man ihm das sehr an.
Genau, also er hat immer wieder so die Augen ja vor Schmerz zusammengekniffen, wenn er sich so auf dem Stuhl zurechtgerückt hat. Und er wirkte generell sehr, sehr blass und müde. Er hat auch seine Statements immer im Sitzen vorgelesen. Und einer seiner Verteidiger hat in dem Schlussplädoyer gesagt, was bleibt von seinem Leben übrig? Und ich finde, das hat es eigentlich ganz gut getroffen.
Merkt man ihm das auch an, dass er sich diese Frage stellt? Also, dass er denkt, sein Leben liegt in Trümmern vor ihm?
Also, man merkt es schon. Ich kann auch noch mal ein, zwei Zitate vorlesen, die er in seinem Statement gesagt hat. Und da kann man schon ein bisschen eine Erklärung dafür finden, wie es so weit kommen konnte. Also, er hat gesagt, ganz oben darfst du dir keine Schwäche erlauben, sonst spuckt dich das Leben wieder aus. Oder ich darf nur Gas geben, sonst bin ich keiner und verliere alles, was ich aufgebaut habe. Er hat auch gesagt, dass er 35 Jahre keinen Urlaub hatte und dass er sich dann eben übernommen hat und dass es zu viel für ihn alleine war. Und trotzdem hat er aber versucht, das nicht zu rechtfertigen. Er hat sich schon seinen Taten gestellt und hat auch die volle Verantwortung dafür übernommen und auch jetzt niemand anderem den schwarzen Peter sozusagen zugeschoben.
Hast du ihm diese Reue geglaubt? Hast du ihm das abgenommen?
Also man hat gespürt, dass er, glaube ich, wirklich Reue empfindet. Er hat ja auch schon, wie ich vorhin kurz gesagt habe, in der Haft ein Kochbuch geschrieben, mit dem er seine Schulden wieder gut machen will. Aber man muss halt sagen, es sind halt laut des Insolvenzverwalters 27 Millionen Euro Schulden.
Krass.
Das ist so viel Geld. Und das hat er über die Jahre halt einfach durchgezogen und in Kauf genommen. Also wegen seines Versagens als Geschäft. Man musste zum Beispiel mindestens eine andere Firma, also ein Kunde von ihm, ein Dienstleister, selber Insolvenz anmelden, weil Schuberg ihn nicht bezahlt hat. Also da hängen so viele Leute mit dran und sogar so kleinere Taten, ich habe ja vorhin gesagt, wie komplex der Fall war, und sogar so viele kleine Taten, die wurden vom Gericht jetzt gar nicht mehr verhandelt, weil es schon so komplex war. Und da denkt man sich natürlich schon, also wie viel hat er gemacht, dass sogar nicht mal alles verhandelt wird? Und ja, er hat es ja dann doch irgendwie gemacht, ohne mit der Wimper zu zucken. Er hat natürlich am Ende selber den Insolvenzantrag gestellt, aber viel, viel, viel zu spät.
Und irgendwo auch, weil er sich ja so groß gefühlt hat, dass er sich keine Schwächen eingestehen konnte. Also das ist dann doch der grundlegende Fehler auch.
Ja.
Aber was ist denn jetzt das neue Urteil, das am Montag verkündet wurde?
Genau, also er wurde jetzt zu 4 Jahren und 3 Monaten nochmal verurteilt. Das muss man aber so sehen, dass die Strafe von davor schon mit eingerechnet ist. Also das heißt, er hat sozusagen 1 Jahr und 1 Monat nochmal obendrauf bekommen. Also so wurde das dann verrechnet.
Und kann man einschätzen, ob er in der Lage sein wird, diese Haftstrafe anzutreten? Irgendwann nochmal?
Also ich habe da auch mit der Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft geredet. Dazu gibt es jetzt gerade noch keine Infos. Die müssen das alles nochmal genau prüfen. Da gibt es dann so Anstaltsärzte, die da so Gutachten erstellen und so weiter. Und das Urteil ist auch eben noch nicht rechtskräftig. Also die Parteien können noch Rechtsmittel einlegen. Und danach fängt dann quasi die Staatsanwaltschaft an, die Haftbedingungen sozusagen zu prüfen. Der Richter hat auch im Urteil gesagt, dass er aufgrund seines Alters und seiner Erkrankung sehr haftempfindlich ist. Ich persönlich könnte mir vorstellen, dass er die Haft nicht mehr fortsetzen muss. Sein Krebs hat der auch schon gestreut und Organe befallen und ich glaube deswegen einfach nicht, dass er nochmal ins Gefängnis muss.
Also das heißt, er ist aktuell im Krankenhaus?
Nee, er ist zu Hause, aber er hat natürlich Krebstherapie, macht er.
Und hat er sich zu dem Urteil nochmal geäußert?
Nee, er selber hat sich nicht geäußert. Sein Verteidiger hat sich nochmal geäußert, dass es eben für ihn sehr schlimm war, aber jetzt erleichtert ist, dass es vorbei ist. Und ich kann ja vielleicht nochmal ein Wort dazu sagen, wie jetzt so seine Lebensumstände sind. Also er lebt von wirklich einer sehr, sehr kleinen Rente von ungefähr 1000 Euro. Und ja, ist auch natürlich noch auf Geld von Dritten, von Freunden angewiesen. Und ich finde es schon echt erstaunlich. Er hat auch gesagt, er hat halt nie sich um eine Altersvorsorge gekümmert, weil er dachte, das braucht er gar nicht. Und er war so erfolgreich und hat so viel Geld verdient und war so, ja, berühmt, und jetzt ist davon einfach nichts mehr übrig. Also nichts mehr.
Das ist schon wirklich bemerkenswert, wie tief dieser Fall einfach ist. Und damit bleibt mir auch nur noch zu sagen, danke für deine Schilderung, liebe Antonia. Und bis zum nächsten Mal, hoffe ich natürlich wieder, mit einer spannenden Geschichte.
Sehr gerne, ich freue mich schon.
Werbung.
Stars und Sterne.
Zwei Streithähne nähern sich gerade wieder an. Die Berater von König Charles und von Prinz Harry wurden letzte Woche bei einem geheimen Treffen gesichtet. Das bisher deutlichste Zeichen dafür, dass beide Lager bereit sind, ihre jahrelange Familienfehde zu beenden. Wir haben daher mal die Sterne gefragt, ob sie dauerhafte Harmonie zwischen Vater und Sohn begünstigen. König Charles wird am 14. November 77 Jahre alt und ist damit von Sternzeichen Skorpion. Prinz Harry wird am 15. September 41 und ist damit von Sternzeichen Jungfrau. Und damit ergeben sich nicht überraschend große Herausforderungen für die Vater-Sohn-Beziehung. Denn der Skorpionvater kann sehr intensiv oder fordernd sein, während der Jungfrau-Sohn lieber nüchtern analysiert als emotional reagiert. Und das führt zu Missverständnissen. Vor allem, wenn der Jungfrau-Sohn gefallen will. In Harrys Fall seiner Frau Meghan. Denn dann lässt der eigentlich sehr unabhängige Denker sich nämlich leicht beeinflussen und orientiert sich stark an der Meinung seiner engsten Vertrauten. Das wiederum interpretiert der loyalitätsliebende Skorpionvater schnell als mangelndes Vertrauen oder Engagement ihm gegenüber. Schwer zu ertragen für den Jungfraumann, der eigentlich alles richtig machen möchte. Unser kosmischer Tipp diese Woche lautet: Vielleicht ist der ideale Zeitpunkt für Friedensverhandlungen zwischen Skorpionpapa und Jungfrausohn noch nicht gekommen. Bis zum 11. August ist Merkur, der Planet der Kommunikation, nämlich rückläufig im Zeichen Löwe und nimmt damit starken Einfluss auf Skorpion und Jungfraugeborene. Vermehrte Missverständnisse, Verzögerungen beim Ausdruck und eine erhöhte Sensibilität bezüglich der Wortwahl können die Folge sein. Das heißt, wichtige Gespräche sollten, wenn möglich, verschoben werden. Erstmal Berater vorzuschicken ist daher der richtige Ansatz. Der nächste Schritt könnte ein kurzer Vater-Sohn-Spaziergang sein, ganz ohne viele Worte. Ja, das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge Bunte Menschen. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Abonniert uns doch auf Apple Podcasts, Spotify und Co., damit ihr keine Folge mehr verpasst.
Und hinterlasst uns unbedingt eine Bewertung, da würden wir uns mega drüber freuen. Und wenn ihr Anregungen oder Wünsche habt, zum Beispiel zu einem bestimmten Thema oder einem prominenten Gast, dann schreibt uns gerne entweder per Mail an buntemenschen@burda.com, alles zusammengeschrieben, oder per Direct Message an unseren Instagram-Kanal an bunte_magazin. Wir freuen uns auf nächste Woche.
Tschüss.
Jeden Donnerstag, Bunte Menschen, der Promi-Podcast.